Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Montag, der 17. Juni. Herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Hamburg-Podcast vom Abendblatt. Wir sind jeden Tag für Sie da, Montag bis Sonntag. Und falls Ihnen gefällt, was Sie hier hören, freuen wir uns natürlich über Ihre Bewertung und Ihre Likes. Falls Sie sagen, ist alles großer Mist, dann ist das schade, aber das dürfen Sie natürlich auch in die entsprechenden Kommentarspalten schreiben. Ist doch klar. Zu unseren Themen für heute. Schüsse auf der Reeperbahn, das ist an sich leider nicht unbedingt die Schlagzeile, bei der alle sagen, was? Das ist ja was ganz Ungewöhnliches. Aber in Verbindung mit der EM und in Verbindung mit Tausenden von Fußballfans, die sich gestern vor dem Spiel Polen gegen Niederlande auf der Reeperbahn in Stimmung gebracht haben, bekommen diese eben genannten Schüsse natürlich eine andere Bedeutung. Was ist gestern passiert? Gibt es irgendeinen Zusammenhang zur EM? Klären wir. Letzten Donnerstag hatten wir mal in den aktuellen Beziehungsstatus zwischen den Hamburger Taxifahrern und dem Plattformanbieter Uber reingehört. Ich kann sagen, der Status bleibt auf kompliziert gestellt. Aber dabei kam natürlich die Frage auf, wieso die Stadt Hamburg so wenige Genehmigungen von Mietwagenangeboten erteilt, die dann wiederum auf Uber als kommerzielle Fahrten zu buchen sind. Die Verkehrsbehörde hat diese Podcast-Episode mitgehört und uns ihre Antwort übermittelt. Hören wir gleich. Seit der Wahl vom vorletzten Sonntag diskutiert unsere Gesellschaft noch mehr über TikTok als ohnehin. Immer mit Blick auf die 16- bis 26-Jährigen. Aber was ist denn mit den noch Jüngeren? Sind sie nicht noch viel mehr gefährdet? Ist TikTok für Kinder vielleicht schon der Vorhof zur Hölle? Darüber sprechen wir mit Silke Müller. Sie ist die Autorin unter anderem des Bestsellers Wir verlieren unsere Kinder. Darin geht es, klar, um die Gefahr, der unsere Kinder jeden Tag im Internet ausgesetzt sind. Wenn Sie sagen, bei TikTok und Co. habe ich als Mama oder Papa Nachholbedarf, dann unbedingt dranbleiben. Wir starten jetzt. Endlich EM-Stimmung in der Stadt und dann passiert genau das, von dem wir alle gehofft hatten, es würde eben nicht passieren. Ein schwerer Zwischenfall hier in Hamburg vor dem EM-Spiel Niederlande gegen Polen. Gestern Mittag auf der Reeperbahn, großer Polizeieinsatz, es fallen Schüsse. Abendblatt-Lokalreporter Alexander Berthold. Was ist denn gestern auf der Reeperbahn tatsächlich genau passiert?
Ja, Marcel, eigentlich hätte es gestern eine richtig coole Fußballparty rund um den Kiez geben sollen. Knapp 40.000 Niederländer waren in der Hansestadt anlässlich des EM-Gruppenspiels gegen Polen und die Stimmung war wirklich ausgelassen. Sie war großartig. Ich war auf dem Fanfest, war dann auch auf der Reeperbahn unterwegs und alles war friedlich. Die Polen und die Niederländer haben zusammen gefeiert, angestoßen, so wie man es sich bei einem großen Fußballturnier wünscht. Und ja, um 12.30 Uhr kam es dann aber leider auf der Reeperbahn zu einem folgenschweren Zwischenfall. Auf Höhe der Silbersackstraße kam ein Mann aus einem Dönerrestaurant. In der Hand hatte er einen Schieferhammer und einen Molotow-Cocktail. Und ja, der Mann ging unvermindert auf ein Kamerateam, das dort gedreht hatte, los, auf die Polizisten, die dann dort auch vor Ort waren. Und die Beamten haben dann versucht, mit einem, ja, Pfefferspray-Einsatz und Warnschüssen ihn irgendwie zu stoppen. Das ist aber nicht gelungen. Der Mann hat versucht, den Molotow-Cocktail zu zünden. Daraufhin haben die Polizisten das Feuer eröffnet und den Mann in das Bein geschossen, in den Oberschenkel, um es genauer zu sagen. Und so konnten sie die Situation dann quasi glimpflich beenden. Der Tatverdächtige hat eine Verletzung am Bein erlitten, keine lebensgefährlichen Verletzungen. Aber ja, es hätte viel schlimmer ausgehen können, wenn er den Molotow-Cocktail gezündet hätte und womöglich in die Fanmenge geworfen hätte. Gott sei Dank haben die Polizisten rechtzeitig eingegriffen. Und ja, aber es war auf jeden Fall ein Riesenschreck. Was kurios war, viele Fans, die drumherum standen, haben das gar nicht so richtig realisiert, was da passiert ist. Ja, also es gab Knallgeräusche, aber wir kennen es ja alle von Pyrotechnik oder Böller. Keiner hat so richtig gecheckt, dass relativ große Gefahr bestand. Aber ja, wie gesagt, dadurch, dass die Polizisten schnell gehandelt haben, konnte eine Eskalation der Situation verhindert werden.
Alex, nach den bisherigen Erkenntnissen, hat diese Tat irgendeinen Zusammenhang mit der EM oder mit vielleicht ähnlichen Taten, die wir in letzter Zeit in unserem Land leider so viel erlebt haben?
Ja, die Motivlage ist natürlich noch völlig unklar. Die Ermittlungen laufen. Die Kriminalpolizei hat noch gestern am späten Nachmittag die Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es keinen Zusammenhang zwischen der Europameisterschaft und dieser Tat. Ich habe mit Polizeisprecherin Sandra Liefgrün gesprochen. Stand jetzt deutet alles darauf hin, dass es ein Einzeltäter war, der keinem der Fanlager zuzuordnen war. Er hatte auch keinerlei Fanutensilien oder sonstiges am Körper. Genauere Hintergründe müssen jetzt ermittelt werden und die Spurensicherung war schnell vor Ort. Die Kriminalpolizei hat, wie gesagt, übernommen und jetzt müssen halt ja die Dinge ausgewertet werden und dann hofft die Polizei natürlich schnell Erkenntnisse darüber zu bekommen, warum dieser Mann plötzlich auf der Reeperbahn ja inmitten der vielen Fußballfans diese Tat ja geplant und auch vollzogen hat.
Hat die Polizei denn richtig reagiert? Wir können doch schon, also zumindest als Beobachter, von einer für die Beamten unkalkulierbaren Situation sprechen.
Man muss fast sagen, dass es Glück im Unglück war, dass diese Tat genau dort auf der Reeperbahn Ecke Silbersackstraße passiert ist. Denn aufgrund dieses Fanmarschs der niederländischen Fußballfans war eine extrem hohe Polizeipräsenz dort vor Ort. So konnten die Beamten schnell eingreifen und Schlimmeres verhindern. Denn wie gesagt, man mag sich nicht ausdenken, was passiert wäre, wenn er den Molotow-Cocktail in die Menge geworfen hätte oder mit diesem Schieferhammer noch auf Menschen losgegangen wäre. Von daher, ich habe auch mit Zeugen gesprochen, die unmittelbar dabei standen. Die haben den Einsatz der Polizei sehr gelobt. Sie waren sehr schnell. Sie haben sehr konsequent gehandelt und so Schlimmeres tatsächlich verhindert.
Nochmal zum Täter nachgefragt. Was kannst du uns über ihn sagen? Wie ist sein Zustand?
Wie ich aus Ermittlerkreisen gehört habe, handelt es sich bei dem Mann um einen 39-Jährigen aus Buchholz in der Nordheide, der dort mit Schizophrenie schon auffällig geworden ist. Also das spricht eher dafür, dass es ein psychisch kranker Einzeltäter war und nicht ein politischer oder islamistischer Anschlag war. Wie es dem Mann geht, der Mann wurde ins Bein geschossen, hat keine lebensgefährlichen Verletzungen davongetragen. Er war aber auch noch nicht vernehmungsfähig am gestrigen Abend. Von daher wird das sicherlich noch dauern. Wahrscheinlich wird es im Laufe des Montags geschehen, dass die Polizei mit dem Mann spricht, ihn verhört und ja, Gott sei Dank sind keine weiteren Verletzten hinzugekommen.
Alex, am Ende können wir doch aber festhalten, das große Polizeiaufgebot in diesen Tagen hat sich schon mal bewährt.
Die Polizeipräsenz auf der Reeperbahn und auch auf dem Fanfest auf dem Heiligen Geistfeld war schon enorm. Also wahnsinnig viele Beamte unterwegs. Die Libelle, der Polizeihubschrauber kreiste über dem Areal. Also man war schon ein bisschen angespannt, hatte ich auch das Gefühl bei der Polizei, wenn man den Kollegen und Kolleginnen da mal ins Gesicht geschaut hat. Jetzt nicht, weil sie antizipiert haben, dass so etwas wie auf der Reeperbahn passieren könnte, sondern die Befürchtungen waren ja eher, dass rivalisierende Fans aus den Niederlanden und Polen aneinander geraten können. Man weiß, dass beide Länder eine sehr, sehr heftige Hooligan-Szene haben, aber diesbezüglich ist es wirklich insgesamt friedlich geblieben, das muss man sagen.
Abendblatt Lokalreporter Alexander Berthold, vielen Dank. Natürlich an dieser Stelle nochmal der Hinweis, abendblatt.de ist für Sie die Anlaufstelle Nummer 1 für alle Infos zur EM selbst, als auch für alle Ereignisse im Guten wie im Schlechten, die drumherum passieren. Am vergangenen Donnerstag gab es bei uns so ein kleines Battle. Und zwar zwischen Jan Gruppe, den Vorsitzenden der Hamburger Taxenunion, auf der einen Seite in unserem Podcast Boxring, auf der anderen Seite Friedrich Kappler, den Pressesprecher von Uber Deutschland. Klar, die Taxianbieter in unserer Stadt finden Uber nicht toll, aber um eine partielle Zusammenarbeit kommen sie nicht drumrum. Bei der Gelegenheit kam dann nochmal die Frage auf, warum die Stadt Hamburg so wenig Genehmigungen für Miet- bzw. Privatfahrzeuge ausstellt, die dann über Uber zu buchen sind. Uber verweist aufs Rathaus. Da müssen Sie mal die Stadt Hamburg fragen. Wir kennen den Grund für diese Zurückhaltung nicht. Das lassen die Verantwortlichen dort nicht auf sich sitzen. Die Behörde für Verkehr und Mobilität hatte sehr genau zugehört und hier ist die Erklärung. Dennis Krämer, der Pressesprecher. Bitteschön, wir hören jetzt auch aufmerksam zu.
Es ist nicht so, dass Hamburg grundsätzlich keine Genehmigung für Mietwagenangebote, die über eine Plattform wie Uber vermittelt werden, erteilen würde. Jedoch setzt Hamburg hier verkehrsrechtlich und soziale Standards, unter anderem nach dem Personenbeförderungsgesetz, die Mietwagenbetreiber erfüllen müssen. Und diese gelten laut Gesetz auch für alle Taxiunternehmen oder etwa für den On-Demand-Service Moja, also etwa Standards zum Arbeitsschutz oder zu gesetzlichen Mindestlöhnen. Darüber hinaus müssten die bei Uber angeschlossenen und von dort vermittelten Mietwagenunternehmen den Genehmigungsbehörden auch nachweisen, dass sie sicherstellen können, dass sie eigenkapitalgedeckt dauerhaft finanziell gut aufgestellt und die Fahrzeugflotte in Ordnung ist. All diese Nachweise wurden bis dato nicht erbracht, weshalb auch keine Genehmigung erfolgen kann. Vielmehr wurden in der Vergangenheit bei derartigen Mietwagenunternehmen erhebliche Rechtsverstöße festgestellt. Und in Hamburg sind diese Standards aber sehr, sehr wichtig.
Also, ich übersetze das mal. Hamburg ist offen für weitere Uber-Angebote, aber die allgemeingültigen Standards müssen eingehalten werden. Und ich sag mal, der Ball liegt jetzt eindeutig bei Uber. Danke an den Pressesprecher der Behörde für Verkehr und Mobilität, Dennis Krämer. Seit den Europawahlen wird nicht nur heftig über die Ergebnisse diskutiert, sondern auch über TikTok. Möglicherweise ist die Präsenz der AfD auf dieser Plattform einer der Schlüssel für ihren Erfolg bei den 16- bis 26-Jährigen. Möglicherweise. Aber eigentlich geht es bei TikTok nicht nur um Jugendliche, die 16 oder älter sind, sondern auch oder vor allem um die noch Jüngeren. Silke Müller ist zugeschaltet, absolute Expertin und eine immer wieder mahnende Stimme in unserem Land, wenn es um den Einfluss von Social Media auf unsere Kinder geht. Frau Müller, fangen wir mal ganz von vorne an. Warum ist TikTok so gefährlich? Ich höre und lese immer, durch die Nutzung verändert sich etwas im Hirn der Kinder, was logischerweise in dem Alter ja nicht so gut sein kann.
Ja, ich glaube, diese Perspektive ist zu einfach gedacht. Natürlich ist TikTok so angelegt, dass man sehr schnell bespielt wird mit Videos, die sehr kurz sind. Wenn Sie sagen, für Dummies, man streicht so über den Bildschirm und sieht immer wieder neue Videos, die im Grunde genommen mit Musik hinterlegt sind, kurze Texte, und das ist wie Blitzlichter für die Augen. Und selbstverständlich sinkt dadurch die Aufmerksamkeit der Kinder und Jugendlichen beziehungsweise der Nutzerinnen und Nutzer, denn auch Erwachsene sind ja wirklich viel auf TikTok. Ich glaube, wir haben 19 Millionen User in Deutschland. Aber es geht eben auch um eine grundsätzliche Abhängigkeit von Inhalten, von Beeinflussung, weil ja natürlich nichts reflektiert wird von dem, was dort einfach verbreitet wird. Das ist die eine Dimension. Die andere, dass auch alle anderen Netzwerke verbreitet werden über TikTok. Da wird beispielsweise gesagt, hey, komm mal zu diesem Snapchat-Kanal, komm mal zu diesem Telegram-Kanal oder wie auch immer, wo immer wieder Meinungsmache stattfindet. Und der Algorithmus, das ist die dritte Perspektive, der hinter TikTok steht und Videos ins Angebot bringt, der springt sehr schnell an, wenn man immer so ein gleiches Thema sieht, oder gibt Angebote, wenn man sagt so, guck mal, das sind Inhalte, die interessieren User in deinem Alter, vielleicht möchtest du das sehen. Das heißt, ja, die Medienabhängigkeit, aber auch das zur Verfügung stellen von nicht reflektierten Angeboten ist ein Riesenproblem.
Weil das eine ist ja, dass Erwachsene möglicherweise davon abhängig werden. Da sage ich immer noch, sind Erwachsene. Bei den Kindern ist es natürlich nochmal was anderes. Spielen da nicht die Eltern eigentlich eine verdammt große Rolle?
Voll. Also Elternhäuser, Schule, ganze Gesellschaft. Und im Grunde genommen bleibe ich auch dabei, dass Kinder unter 14 aus meinen Augen keinen Zugang zum Smartphone und zur ungefilterten Welt im Netz bekommen sollten. Denn, Sie haben das eben angesprochen, Herr Becker, das Hirn ist einfach nicht so weit, diese Dinge wirklich, die die Kinder sehen, zu reflektieren, einzuordnen oder einfach abzuschmettern und zu sagen, interessiert mich nicht. Das heißt, Elternhäuser müssen auf den Medienkonsum zeitlich natürlich gucken, genauso wie aber auch inhaltlich. Es bringt ja nichts, wenn man nur sagt, ey, du darfst nur eine halbe Stunde, und in dieser halben Stunde kommen die Kinder sprichwörtlich unter die Räder bei dem, was sie dort sehen. Das ist nicht sozusagen nur ausschlaggebend. Ich glaube aber auch, dass es ganz, ganz schwierig ist, da den Zahn der Zeit zurückzudrehen, sondern dass es möglicherweise Regulierungen geben müsste, auch politischerseits. Beispielsweise könnte ja im Jugendschutzmediengesetz stehen, ab wann Kinder ein Smartphone haben dürften.
Oha, da greifen wir ja denn doch schon weit ein. Ich sehe schon oder ich höre, ich spüre es förmlich, wie einige Eltern zusammenzucken und sagen, da lasse ich mir doch nicht reinreden. Auf der anderen Seite sind Eltern doch im Allgemeinen, mein Sohn ist jetzt 28, deswegen bin ich da fein raus, aber sind wir ja vielleicht als Eltern auch oft so naiv, dass wir denken, A, wir begrenzen doch die Zeit, und B, naja, ich schalte nachts das WLAN aus, dann kann ja eh nichts passieren. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass da die Gefahr, die davon ausgeht, noch nicht bei allen Eltern wirklich angekommen ist.
Wissen Sie, Herr Becker, ich mache mal ein anderes Beispiel. Wenn einem auf einem Spielplatz, ob das in Hamburg ist oder bei uns in der Nähe von Oldenburg ist, ein fremder Mensch auftauchen würde und Fotos schießt von Kindern, die da spielen, wir würden aufspringen, wir würden Alarm schreien und wir würden wahrscheinlich das SEK rufen im Sinne von, da ist ein Kind in Gefahr. Im Netz aber passiert das sekündlich, dass pädophile Straftäter Kinder ansprechen, sich ausgeben, als wären sie jünger, als wären sie einfach gute Freunde, wie auch immer. Das tun sie in Online-Games, das tun sie auf Plattformen wie TikTok, Instagram und Co. Das tun sie quasi überall, ohne dass es kontrollierbar ist. Und dann frage ich mich ernsthaft, wenn Eltern jetzt rebellieren und sagen, ja, das ist doch die Freiheit meines Kindes und so weiter, warum man diese Gefahr nicht sieht. Man kann, wenn man das Kind schützt, möchte ich mir auch ein Handy geben, mit dem man telefonieren kann und Tasten drücken kann. Sowas ging früher auch mal. Ich erinnere an diese Nokia 6210 oder wie sie hießen. Kinder aber wirklich so alleine zu lassen und so ungeschützt in einer Welt, wo ja auch keine Schutzmechanismen greifen, im Sinne von, es gibt keinen Button, wo ich mal die Polizei rufen könnte, wo ich einen Online-Dienststelleninhaber rufen könnte, also sprich eine Online-Wache, wo es Online-Streetworker gibt, das gibt es nicht. Und diese Welt ist so unfassbar gefährlich, da können Eltern mir nicht erzählen, dass sie das im Griff haben. Das haben wir derzeit nicht im Griff und das sieht man ja an all den Inhalten, die zur Verfügung gestellt werden.
Nun kommen wir dann schon auf die nächste Ebene im Grunde, weil natürlich sagen viele, und das ist ja erstmal nicht falsch, dass viele Eltern sagen, ich versuche das nicht mit Kontrolle, sondern ich versuche meine Kinder dazu zu erziehen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Das heißt, Kontrolle wird auch oft mit Misstrauen gleichgesetzt. Aber wenn ich sie so darüber reden höre, denke ich, naja, das hat mit mangelndem Vertrauen eigentlich nichts zu tun, das hat mit Verantwortung zu tun.
Absolut, ich muss ja auch den Umgang im Straßenverkehr lernen, um es mal ganz naiv zu vergleichen, indem ich Regeln kenne, wie Straßenverkehr funktioniert und Gefahren einschätzen kann. Und das bringt mir jemand bei. In der Schule, in der Verkehrserziehung, zu Hause, dass man die Kinder an die Hand nimmt und aufpasst, wo die Kinder hingehen oder sie sogar zu Fuß zur Schule bringt, dass nichts passiert. Nichts anderes ist es ja im Netz. Das heißt, souveräner Umgang mit Inhalten, souveräner Umgang, wenn mich jemand anspricht und so weiter, wie reagiere ich denn? Das muss ja gelernt sein. Und dafür sind die medienpädagogischen Konzepte noch nicht ausgereift genug. Dafür wirkt auch nicht Prävention an sich, denn Kinder wissen sehr, sehr wohl, was sie im Netz machen dürften und was nicht, durch gute Schulungen, die wir haben, sondern es dauert eine ganze Zeit lang, bis man eine eigene Resilienz hat. Bis man beispielsweise sagt, ey, wir machen einen Vertrag mit dem Smartphone, wo beispielsweise drin steht, jeden Freitag räumen wir gemeinsam deine Fotogalerie auf. Glauben Sie mir, die Kinder räumen von alleine auf, weil sie dann diese Souveränität gewinnen. Das heißt, ja, ich muss sie auch inhaltlich an die Hand nehmen und nicht nur mit technischer Begrenzung. Und das eine noch dazu gesagt, man braucht sich doch nichts vormachen. Wenn bei den Kindern alles gesperrt ist auf dem Smartphone, dann gucken sie halt im Sportverein oder heimlich auf dem Schulklo bei jemandem anders aufs Handy oder lassen sich eine Bildschirmaufnahme machen und schicken, damit sie auch die Inhalte sehen können. Also geht's ja wirklich um den Umgang, was eher eine fürsorgliche Kontrolle ist, aber keine misstrauische.
Also, Ihr Appell ist nicht nur TikTok ist gefährlich, auch der Rest von dem, was im Netz passiert, ist gefährlich. Aber TikTok, das wäre jetzt meine abschließende Frage, ist das im Moment die größte Gefahr oder übertreiben wir es mit der Gefahr von TikTok?
Ich sehe natürlich auch total viele positive Seiten und ich hätte mit TikTok deutlich besser Mathe zum Beispiel gelernt, wenn ich Erklärvideos bekommen hätte oder ähnliches. Das heißt, diese ganze kreative Seite sehe ich auch und ich will das gar nicht nur verteufeln, aber eben, was ich sagte, ist TikTok dieses Haifischbecken, wo alle anderen Plattformen auch zusammenlaufen. Wenn es heißt, ey, hier ist ein grausames Video, hier kannst du es nicht fertig sehen, aber lies mal in den Kommentaren, da ist dann die Seite genannt, wo du das Video fertig schauen kannst. Da wird ja alles verbreitet. Und ich glaube, wir müssen diesen rosa Elefant benennen. Ja, TikTok ist ein Problem für diese ungeschützte Nutzung der Kinder. Und ja, wir müssen uns dringend darum kümmern, wie wir Souveränität auf die Smartphones der Kinder und in die Köpfe der Kinder bekommen. Und damit dürfen wir sie nicht allein lassen. Das heißt, wir müssen uns als allererstes beschäftigen und diese grausamen und gefährdenden Seiten in den Griff bekommen, bevor wir das Positive genießen können.
Ich glaube, diese Infos sind doch so eine Art Augenöffner. Danke, Silke Müller. Und wenn Sie jetzt sagen, ich habe auf diesem Gebiet tatsächlich Nachholbedarf und möchte für meine Kinder der optimale Partner sein, wir haben den Link für die Bücher in die Shownotes gepackt. Silke Müller, vielen Dank. Die regelmäßigen Abendblattleser wissen, aus unserem Haus gibt es nicht nur einen Podcast, also nicht nur Hamburg am Morgen, sondern auch noch ganz viele andere. Zum Beispiel unseren Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur oder HSV, wir müssen reden. Und auch den perfekten Podcast für alle, die sagen, unser Haustier ist ein Familienmitglied. Dieser Podcast trägt den Titel Das letzte Kind hat Fell. Dabei auf der einen Seite ich als Katzenbesitzer, eine Maine Coon namens Francis, auf der anderen Seite meine gute Freundin Ina Tenz, die ein Kalb besitzt, also einen Hund, der so groß ist wie ein Kalb, einen Briar mit dem Namen Skudde.
Also ich musste eine Zeit lang immer mal pendeln zwischen München und Berlin am Wochenende und bin tatsächlich mit Hund geflogen. Das ging damals bei der Lufthansa.
Moment, doch nicht mit diesem Mit einem Briar, tatsächlich. Mit Haifi.
Wahnsinn, ja.
Im Privatjet von der Lufthansa, du oder was?
Zu der Zeit war das tatsächlich Sperrgepäck, also gratis, keine extra Kosten. Ich hatte eine eigene Flugbox und musste die dann immer am Flughafen zusammenbauen, abgeben und was ich grundsätzlich...
Moment, kam ja dann unten rein, also
ja,
zu den Koffern?
Ja, in den Frachtraum. Okay. Auch darüber könnte ich Bücher schreiben, ja. über diese Situation, was wir da alles erlebt haben. Aber also mein Learning daraus ist, dass ich niemals einen Flug buchen würde, der einen Anschlussflug hat. Also, sondern immer nur one way. Das garantiert der Hund nicht verloren gehen kann.
Ja.
Also das wäre der
allergrößte Albtraum. Oh Gott, ja, was für eine schreckliche Vorstellung.
Ja. Das letzte Kind hat Fell. Relativ neu auf dem Markt. In der aktuellen Folge geht es um die wichtigsten Tipps für den Urlaub mit dem Hund. Das letzte Kind hat Fell zusammen mit unseren Freunden vom Futterhaus. Vielleicht haben Sie ja Lust, diesen Podcast mal auszuprobieren. Aber gleich die Warnung. Ina und ich nehmen uns nicht allzu ernst. Die Liebe zum Haustier zelebrieren wir zwar, aber ohne erhobenen Zeigefinger. So, das war's für heute. Jetzt gibt's noch all das, was heute ebenfalls wichtig ist. Bis morgen und bye bye.
Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Imme Kasten. Guten Morgen. Von heute an geht's im Hamburger Senat ums Geld. 3 Tage lang kommen die Verantwortlichen zur Haushaltsklausur zusammen. Übermorgen soll der Entwurf für den Doppelhaushalt 2025-26 dann öffentlich vorgestellt werden. Besonders viel ist noch nicht bekannt. Fest steht aber, die Ausgaben werden steigen, sagt Finanzsenator Dressel. Die Hafenarbeiter im Hamburger Hafen sind heute zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft Verdi will damit den Druck auf die Arbeitgeberseite, den Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe, erhöhen. Heute startet die 3. Verhandlungsrunde. Auch in Bremen, Bremerhaven, Emden und Brake sollen die Hafenarbeiter die Arbeit niederlegen. Die Beschäftigten sind aufgerufen, nach Hamburg zu fahren und dort gemeinsam zu streiken, heißt es von der Gewerkschaft. Ein Kleinkind ist in Güster im Kreis Herzogtum Lauenburg gestern in einen Teich gefallen und lebensgefährlich verletzt worden. Das 1,5 Jahre alte Kind wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.